Hallo und herzlich willkommen am Bühneneingang. Mein Name ist Fabian Burstern. Ich bin Kulturmanager und Autor. Und in diesem Podcast zeige ich euch den Kulturbetrieb von innen. So, wie er wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Cornelia Rainer. Als Regisseurin verantwortete sie Produktionen im Sprech- und Musiktheater, in der Vergangenheit zum Beispiel am Burgtheater, am Thalia-Theater in Hamburg und bei den Salzburger Festspielen. Oft inszenierte sie auch in Frankreich, etwa beim Festival d'Avignon oder im Théâtre du Rond-Point in Paris. Der Streifen Schill und Dole markierte 2023 ihren Einstieg ins Filmgeschäft. Doch Cornelia Rainer hat auch einen anderen Schaffensschwerpunkt. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schauspieler Matthias Mamedow, hat sie das sogenannte Pokerface-Training entwickelt. Das ungewöhnliche Versprechen? Individuelle Inszenierung von Macht in Form von Mimik, Gestik und Körpersprache. Wir sprechen heute darüber, warum es so ein Training überhaupt braucht, inwiefern der Kulturbetrieb die ideale Machtschule ist und was die Rolle als Trainerin mit der Regisseurin gemacht hat. Liebe Cornelia, vielen Dank, dass du dir heute trotz Pokerface-Kompetenz ein bisschen in die Karten schauen lässt.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Deine eigentliche Berufsbezeichnung ist ja Regisseurin und Autorin. Was bedeutet das konkret? Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem Kulturbetrieb sind. Was sind das für Tätigkeitsfelder? Was sind das vor allem für Verantwortungsfelder? Das würde mich interessieren. Und was bringt das auch für ganz alltägliche Sorgen mit sich?
Also als Regisseurin interessiere ich mich in erster Linie für Menschen und Geschichten. Ich wähle einen Stoff aus oder in Absprache mit einem Theaterhaus und wir überlegen uns, wie wir das auf die Bühne bringen können. Also ich bin dafür verantwortlich, dass ich ein Team dann zusammenstelle, also im besten Fall Bühnenbildner, Kostümbildner, auch Musiker, Komponisten, je nachdem, was das Stück auch braucht. Ja. Und dann gehen wir in einen gemeinsamen Entwicklungsprozess. Also ich selbst nehme mir das immer erstmal heraus, dass ich selber für mich kläre, was ich erzählen möchte, was mich interessiert. Dann klären wir mit den Verantwortlichen, also sprich mit Intendanz, mit den Theaterhäusern, dort, wo das Stück aufgeführt werden soll, die Rahmenbedingungen ab, Budget, wie viele Schauspieler, wie viele Schauspielerinnen, Länge des Stücks, also ganz technische Sachen auch und äußere Rahmenbedingungen. Und dann beginnt eben das gemeinsame Überlegen und Nachdenken im Team, wie wir dieses Stück, die Figuren und das vor allem, was wir erzählen wollen, auf die Bühne bringen. Und das ist ein sehr intensiver Prozess, für mich immer eine der schönsten Phasen auch, noch bevor man in den Probenprozess einsteigt, weil hier natürlich erstmal im Kopf alles möglich ist und dann wird man sozusagen in die Realität zurückgeschmissen und beginnt zu proben und das ist immer ein Aufbruch ins Ungewisse. Weil mir ist es immer sehr wichtig, also eine klare Vision erstmal zu entwickeln, auch den Schauspielern und Schauspielerinnen zu vermitteln und dann im besten Falle alle dahingehend zu inspirieren und mitzunehmen auf eine Reise, die eben, wie gesagt, erstmal offen ist. Weil wir natürlich ich biete viel an, also man bietet die Welt an, in der es spielen soll, also Bühnenbild, Kostüme, da gibt man eine Richtung schon vor, in welcher Zeit braucht es überhaupt eine zeitliche Verankerung, also viele, viele Fragen, die damit zusammenhängen und den Prozess öffne ich dann eben mit den Schauspielern und Schauspielerinnen.
Aber würdest du zustimmen, es ist definitiv eine Führungsposition?
Absolut. Also man ist hier am Anfang vielleicht gar nicht so, wenn man in dieses Geschäft und in diesen Beruf einsteigt, gar nicht so sehr bewusst, wie viele Führungsqualitäten man hier eigentlich braucht. Jetzt nach sehr vielen, also nach langjähriger Erfahrung, würde ich absolut sagen, dass Kunst, also Regie führen, ganz stark mit Managerqualitäten in Verbindung gebracht werden müssen. Also es geht um Koordination, um Organisation. Man kann eine Probenarbeit mit einem schlechten Probenplan oder mit schlechten Probenkoordination wirklich kaputt machen. Ja? Also da braucht es ganz ein klares Verständnis für das, was eine Produktion braucht. Wann probe ich welche Szene? Wann öffne ich gewisse Szenen fürs ganze Ensemble und so weiter? Da hängen ganz, ganz viele Fragen zusammen, die viel mit Gespür auch zu tun haben, mit viel Empathie letztendlich auch, also die man auch entwickeln muss, ja, für das, was auch Schauspieler, Schauspielerinnen brauchen und was die gesamte Produktion auch braucht. Dann natürlich Teambuilding zum Beispiel, ja, dass man einfach die richtigen Teams zusammenstellt. Im weiteren Sinne auch, wenn man noch nach vorne geht, also überhaupt Casting, Besetzungen. Das sind große Prozesse, die sich auf alles auswirken. Und das sind Dinge, also auch eine hohe Flexibilität braucht man ja. Also gerade, was ich vorher beschrieben habe, wenn man einen Prozess, Probenprozess beginnt, es ist nicht so klar, dass jede Szene in diese Richtung sich entwickelt, die ich mir so ausgedacht habe. Weil im besten Falle fühlen sich die Schauspieler, Schauspielerinnen eingeladen, hier mitzugestalten und auch ihre eigene Gestaltung mit einzubringen. Und da kann es schon mal sein, dass plötzlich eine Figur in eine völlig andere Richtung entwickelt wird, was im besten Fall auch wunderbar ist.
Deine Beschreibung ist ja wirklich jetzt sehr analog zu einer klassischen Führungskräftebeschreibung. Also bei vielen Dingen, die du jetzt, wo du gesagt hast, Schauspieler, Schauspielerinnen, könnte man auch einfügen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
Absolut.
Auch sehr viele technische Komponenten dabei. Aber ich oder viele andere assoziieren den Regiejob mit so einem künstlerischen Geniekult, wo man in erster Linie darauf wartet, dass einem die Eingebung streift und man dann das Ensemble an dieser Eingebung teilhaben lassen kann. Das ist bei dir dann offenbar anders oder legst du die Rolle anders aus der Regie? Oder?
Ich glaube, es ist eine Frage, wie man das selber definiert und was man selber braucht, um etwas zu entwickeln. Also ich empfinde die Stückentwicklung und eine Inszenierung ist eine sehr harte Arbeit auch, eine Arbeit, die viel, viel Konzentration erfordert. Natürlich kann es mal sein, dass man eine Eingebung hat und man sitzt hier und plötzlich fällt einem ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Szene ein. Aber ich bin, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass die Ideen über die Beschäftigung kommen. Also nur in dem Moment, wenn ich anfange, wirklich ganz konkret an etwas zu arbeiten, mich zu beschäftigen, ob das über Bücher, ob das über Bilder ist, ob das über das ist, das, was ich selber erfahren habe. Es geht um eine ganz starke Konzentration und Beschäftigung und die nicht beliebig plötzlich in jedem Moment auftaucht, sondern es ist harte Arbeit, meiner Meinung nach. Und zu den Aufgabenfeldern, ganz wichtig natürlich, also ich begreife auch meine Arbeit als, ich habe auch eine Fürsorgepflicht im Sinne von, also den Schauspielerinnen und Schauspielern gegenüber. Also meine Aufgabe ist es auch, den Probenprozess zu schützen. An einem ganz einfachen Beispiel, wenn ich einen Monolog probe, das ist immer ein Moment oder auch andere Szene, aber Monolog ist, vielleicht kann man es ganz deutlich auch nochmal erklären. Schauspieler, Schauspielerinnen öffnen sich und dieser Prozess dauert und das hat mit Vertrauen zu tun, das hat auch mit Beschäftigung, mit Inspiration zu tun. Das hat mit einer ganz großen Sorgfalt auch zu tun, was eine Figurenarbeit betrifft. Und meine Aufgabe ist es, diesen Raum auch zu wahren und zu schützen. Das ist immer ganz spannend, wenn zum Beispiel Hospitantinnen, Praktikantinnen am Anfang dabei sind, dann erkläre ich auch immer ganz am Anfang, es kann mal sein, dass eine Probe wirklich nur zwischen Regie und ganz einem kleinen, einer kleinen Gruppe stattfindet und den Schauspielern, wenn es eine Szene ist, die man wirklich jetzt noch nie gemacht hat. Ich erkläre das immer von Anfang an, nicht, dass sich jemand dann ausgeschlossen fühlt, sondern dass man weiß, hier braucht es verschiedene Schritte und der Schauspieler oder die Schauspielerinnen brauchen ihre Zeit, um auch das Vertrauen zu einem gesamten Team herzustellen, weil manches Mal ist es ja auch so, oder ganz oft so, dass immer wieder neue Konstellationen entstehen im Probenarbeiten. Dann sitzt manchmal ein ganzer Stab von unbekannten Gesichtern unten. Und wir erwarten uns sofort von den Schauspielern, dass sie sozusagen alles zeigen und alles hergeben und uns beliefern. Und ich glaube, das ist ein völlig falscher Ansatz, sondern ich glaube, da braucht es Zeit und Geduld auch. Und diese Verantwortung versuche ich sehr stark wahrzunehmen. Und dann natürlich nach oben hin. Ja, es gibt ja auch ganz klare Hierarchien, so wie in jedem anderen Beruf. Das muss man sich gar nicht so verklärt vorstellen, dass es das im Theater nicht gibt, sondern im Gegenteil, auch hier gibt es ganz eine klare Führungsebene, ja, und da ist auch einfach eine strukturelle Macht vorhanden. Und diese Personen, also in dem Fall in meinem Bereich, sind es dann die Intendanten, auch Dramaturgen und so weiter, die einfach dann über mir noch sind. Und ihnen gegenüber fühle ich mich verpflichtet, auch den Probenprozess genau zu dokumentieren, auch sie am Laufenden zu halten, wie es läuft, was passiert, auch wenn es Konflikte gibt, auch wenn es schöne Dinge gibt, dass die auch einfach am Laufenden sind. Und das ist aber eine Gegenseitigkeit, die manchmal besser, manchmal nicht so gut funktioniert.
Das klingt jetzt für mich alles ziemlich mustergültig, erinnert mich ein bisschen an mich selber, wenn ich mein Männerbild zeichne, zum Beispiel mein progressives, dann grundständig davon ausgeht, dass ich diesem Männerbild auch entspreche und dann in einer stillen Minute merke, naja, vielleicht an der Stelle habe ich schon noch gewisse Klischees in mir, die ich an mir nicht sehe. Frage, das war jetzt der ideale Prototyp. Wie geht's denn in der Realität zu? Also kannst du das immer so einhalten oder würden zum Beispiel Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit dir gearbeitet haben, auch eine andere Cornelia Rainer beschreiben?
Möglicherweise, weil ich glaube, das ist erstmal sozusagen die Vorstellung, aber auch das, was ich erfahren habe. Also, dass man wirklich versucht, diese Verantwortungen erstmal umzusetzen. Und natürlich habe auch ich die eine oder andere Situation bereits erlebt, die nicht so mustergültig dann aussieht, selbstverständlich. Und es ist immer auch am Ende des Tages, wie kommuniziert man letztendlich miteinander? Durchaus möglich, dass das jemand anderer überhaupt nicht so wahrnimmt. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man nach vorne denkt und sagt, was können wir verbessern? Was können wir noch besser machen? Wie können wir noch mehr unser Bewusstsein dahingehend schärfen, dass diese Situation eintrifft, dass wir so ein Klima schaffen können, wo wir gemeinsam etwas herausfinden wollen? Und das geht nur, indem sich jeder Einzelne fragt, wo dreht man selber? Wo dreht man am eigenen Verhalten selber weiter? Ja.
Du hast ja jetzt am Schluss deiner Analyse schon so ein bisschen das Thema Hierarchie und natürlich auch das Thema Macht eingeführt. Letztendlich ist das ja auch ein Mitgrund, warum wir heute zusammensitzen. Wann ist dir eigentlich bewusst geworden in deiner Laufbahn im Kunst- und Kulturbetrieb, dass es eben nicht nur um die hehre Kunst geht und den künstlerischen Ausdruck, sondern dass da auch sehr, sehr viel mit Macht eben zu tun hat?
Man merkt relativ schnell, dass natürlich Budgets, Spielpläne, Besetzungen nicht nur aus rein ästhetischen und künstlerischen Gründen getroffen werden, sondern natürlich auch politische und wirtschaftliche Hintergründe haben. Und Tatsache ist, es herrscht eine strukturelle Macht, die gibt es, die ist auch von den Führungskräften, muss die auch umgesetzt werden. Die Frage ist nur, wie wird sie umgesetzt? Wie kompetent sind die Einzelnen im Handeln? Und wenn du mich ganz konkret danach fragst, also ich erinnere mich sehr gut an eine sehr niederschmetternde Situation für mich selber. Das war nach meinen ersten Erfolgen an größeren Häusern und da hatte ich dann für eine neue Produktion eine Gehaltsverhandlung. Und ich wurde in das Büro des Geschäftsführers eines sehr renommierten Theaters gebeten. Und er hat mir dann einen Platz angeboten. Es war sehr kahl, aber es war ein sehr opulenter Bürotisch. Und da gab es einen Sessel, der ganz, ganz tief war. Und ich in meiner erstmal Begeisterung über den neuen Auftrag und auch, dass man hier auch Gehalt jetzt nochmal verhandeln, nachverhandeln darf. Oder eigentlich verhandeln, das war wirklich eine Gehaltsverhandlung. Ich habe mich dann sehr naiv in diesen sehr tiefen Sessel reingesetzt und die Perspektive war natürlich sehr ungünstig. Ja? Also der Herr Geschäftsführer war sehr, sehr weit oben, rein körperlich, räumlich angeordnet, würde ich sagen, und ich sehr, sehr tief unten. Meine, glaube ich im Nachhinein immer noch, sehr, sehr guten Argumente waren dann nicht mehr wirklich sehr zielführend und gewinnbringend. Und an dieses Erlebnis erinnere ich mich oft, weil es so viel aussagt über Räume und über inszenierte Räume. Also Macht manifestiert sich ja auch in Räumen. Wie sind Möbel angeordnet? Ja, da gibt's eine ganze, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber man sieht ja, wie lang ist ein Konferenztisch? Wo steht der Konferenztisch? Wie ist ein Büro angeordnet? Ist es, liegen viele Sachen drauf? Ist es wie eine Festungsmauer abgeschirmt? Wie direkt ist ein Zugang zu einem Bürotisch? Wo sitzen die Akteure, Akteurinnen, wenn es um Verhandlungen geht? Gibt es Glaswände und so weiter? Also die Inszenierung der Möbel und des Raums, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und den mich natürlich als Regisseurin besonders interessiert, weil wir natürlich, wenn wir ein Stück entwickeln, ist ein Riesenunterschied, spielt es in einem Gerichtssaal, auf dem Schloss von irgendeinem König oder am Herd. Und ich glaube, diese Differenzierung der Schauplätze ist bereits ein erster, sehr guter Ausgangspunkt, um sich mit dem Thema Macht auseinanderzusetzen.
Nun beschreibst du da ja eine Erfahrung rund um das Thema Macht und rund um die Ausgestaltung von Macht, zum Beispiel eben anhand von Möbeln oder wie ich einen Raum einrichte. Das ist eine Erfahrung, die ist durchaus interessant und imposant. Sie gehört aber im Spektrum dessen, was ich jetzt rund um das Thema Macht beispielsweise in Institutionen schon gehört habe, noch zu den eher harmloseren Machtinstrumentalisierungserfahrungen. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, du warst ja jetzt doch schon in vielen großen Institutionen zugegen, du hast große Festivals, große Häuser miterlebt, denen man ja eine Vulnerabilität rund um dieses Thema Machtmissbrauch nachsagt. Würdest du das bestätigen? Hast du da auch noch zusätzlich deine Erfahrungen gemacht? Oder konntest du dich davon vielleicht mit diesem Bewusstsein, dass es das gibt, konntest du das von dir weghalten?
Also zum einen, das Bewusstsein hat sich für mich auch erst im Laufe der Zeit hergestellt. Ich hatte das nicht von Anfang an. Also dieses Erlebnis, das ich jetzt vorher beschrieben habe, das kann ich im Rückblick ganz anders sehen als damals. Damals ging ich mit einem sehr diffusen und sehr unzufriedenen Gefühl hier raus. Und ich würde gar nicht sagen, dass das eher harmlos in Bezug auf das, was es alles gibt. Aber es ist ein Anfang, sozusagen, um zu verstehen, wie Personen in Machtpositionen ihre Macht benutzen und ausspielen. Weil davon ausgehend passieren ja noch ganz andere Dinge. Und selbstverständlich gibt es hier ganz andere Erfahrungen, die auch ich gemacht habe. Da kann man verschiedene Sachen erzählen. Das eine ist zum Beispiel, wenn man anfängt zu proben und man hat Probenpläne bekommen, ganz klare Probenzeiten und plötzlich mitten in den Proben verändern sich plötzlich die Probenzeiten. Ja? Man hat plötzlich viel, viel weniger Zeit, ohne Kommunikation von oben. Ist alles schon passiert. Oder es flattern plötzlich irgendwelche Urlaubsscheine herein von Schauspielerinnen und Schauspielern, meistens von eher reüssierten Schauspielern, von denen man nichts wusste. Und da hat man, der Handlungsspielraum ist da wahnsinnig gering. Vor allem, wenn man, vor allem für junge Regisseurinnen und Regisseure, also die noch nicht dieses Machtbewusstsein noch haben oder einfach einschätzen können, worum es hier geht. Da geht es dann ganz oft fast um eine persönliche Ebene. Man fühlt sich fast persönlich angegriffen und kann das überhaupt nicht auseinander differenzieren, was hier eigentlich geschieht. Gehört vielleicht auch eher zu den harmloseren Sachen, aber ich würde nichts als harmlos beschreiben, weil alles hat eine Folge. Ja, weil wenn ich als Regisseurin und auch als Team dann, das betrifft ja nicht nur mich, sondern das gesamte Team, da hängen jetzt wahnsinnig viele Leute dran. Und wenn wir dann plötzlich mit solchen Einschränkungen von heute auf morgen konfrontiert sind, wirkt sich das auf die Stimmung aus, wirkt sich das auf das gesamte Team aus, wie wir miteinander umgehen, es kommt ein Stress auf und natürlich auf die künstlerische Qualität. Und auch hier in diesem Stress werden dann plötzlich wieder weitere Machtspiele losgetreten, also sozusagen das eine bedingt das andere. Ein anderes Beispiel wäre Besetzungsgespräche, ganz ein wichtiger Punkt für mich auch. Bevor ich Schauspieler, Schauspielerinnen besetze, gibt es in Absprache, jetzt wenn ich an größeren Häusern arbeite, in Absprache mit Dramaturgieintendant sozusagen eine Einigung darüber, wen will man überhaupt dabei haben. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, auch in einem größeren Haus, sehr bekannten Haus, habe ich einen Schauspieler getroffen und ich hatte ganz stark den Eindruck, dass er alkoholisiert war bei dem Besetzungsgespräch. Und es war sehr schwierig, mit ihm über das Stück zu sprechen. Ich habe das dann natürlich weitergetragen an die obere Ebene. Und die Antwort war, wenn du das nicht machen willst, dann mach's eben nicht. Also da wurde etwas übersprungen, eine Sorge, die man kundtut, auch eine Beobachtung. Und das war dann sofort aufs Ganze, na, kannst du eh gehen. Du musst es ja nicht machen. Also dass diese Ansage, die höre ich auch von Kollegen, Kolleginnen immer wieder, wenn man sozusagen Beobachtungen kundtut, dass die gar nicht, darauf wird erstmal gar nicht eingegangen, weil es natürlich große Probleme verursacht oder es wird eine Handlung erforderlich, ja, die vielleicht unangenehm ist. Aber ich kann es nur in dem Fall sagen, bei den Proben hat sich das tatsächlich dann, also meine Vermutung hat sich als richtig herausgestellt. Und immer nach einer Stunde war der Alkoholpegel nicht mehr da, ja, und der musste aufgefüllt werden. Und die Proben mussten immer wieder unterbrochen werden. Und da war auch eine Aggressivität im Spiel und so weiter. Also wirkt sich auch wieder auf das gesamte Ensemble aus. Und ich als Regisseurin, das habe ich eingangs gemeint, und da habe ich sehr wohl den Eindruck, dass ich das so gut wie möglich, sagen wir so gut wie möglich immer versucht habe, auch nach oben dann weiter zu tragen. Es ist nur erschütternd, wenn das dann einfach kein Gehör findet. Ja? Oder ein anderer Fall kann ich genauso erzählen, wo es ein Schauspieler, der früher mal sehr gute Kraft hatte. Ja? Es ist ja auch normal, dass Schauspieler haben manchmal solche Phasen. Es ist wie in jedem anderen Beruf. Man muss ihnen das auch zugestehen. Es geht nur darum, ob dann jemand auch die Einschätzung hat, wie viel Textmasse kann jemand wirklich tragen. Und das hat auch mit der Verantwortung den Kolleginnen und Kollegen gegenüber etwas zu tun. Und in dem Fall war es so, dass wir 6 Wochen haben wir geprobt und der Schauspieler hat einfach gemerkt, dass seine Kraft nicht mehr so da war. Er hatte aber auch, sozusagen die Erwartungshaltung war da auch von dem Theaterfestival. Er hat früher gute Besucherzahlen gebracht, ja. Dann war er immer sehr beschäftigt, auch da das zu überprüfen, ob der Verkauf gut läuft, war nicht so. Also da kommen ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Und in dem Fall war es leider so, dass dieser Schauspieler angefangen hat, das ganze Team wirklich zu tyrannisieren. Also die Kolleginnen, auch das Team, auch Regie in dem Fall. Und da war sozusagen das Reporting, ich würde das wirklich aus der Wirtschaft nehmen, weil das einfach ein ganz normaler Vorgang ist. Ja, und man muss das, ich glaube, es ist gut, auch so ein Vokabular zu verwenden, auch um das handfest zu machen, worum es geht. Es geht um nichts anderes als das, dass ich die Pflicht habe, das auch weiterzutragen. Nur wenn das nicht gehört wird, dann kann man das ganz, ganz oft vortragen. Da gibt's schon ein massives Versagen einfach von Führungsebenen und führt dann oft einfach leider zu Eskalationen und Katastrophen, die überhaupt nicht sein müssten.
Aber verstehe ich dich richtig? Also deine Analyse zielt eigentlich darauf ab, es gibt Problemfelder, die in ganz vielen Branchen ähnlich sind. Also gerade wenn ich das höre, Alkoholismus am Arbeitsplatz, Gehaltsverhandlungen und so weiter und so fort, Probleme quasi mit der Arbeitskraft oder jemand ist jetzt gerade nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit, das muss irgendwie kompensiert werden. Und letztendlich ist aber das Problem, das auch viele Branchen haben, dass sie dann nicht damit umgehen können, dass das manifest wird und dass man daraus einfach auch Handlungen ableiten
muss. Ja, ich sehe das schon so. Also, dass man einfach das, Handlungen sind ja, also Handlungen, handeln tut jeder. Es geht um ein kompetentes Handeln, um ein machtbewusstes Handeln im Sinne, Macht im positivsten Sinne. Wir haben immer das Bild von Macht, eben leider Gottes, dass Menschen ausgenützt werden, ausgebeutet werden. Ist ja der Status quo, mehr oder weniger. Aber es geht darum, ein kompetentes Handeln zu entwickeln, ja. Und auch selber sozusagen sich auch selber hier zu überwinden. Ich empfinde es wirklich auch als einen Akt der Selbstüberwindung und Selbstbefragung, wie man zu so einem Handeln auch kommt. Und da braucht man natürlich auch Hilfe und Bewusstwerdung von außen, ja.
Da sind wir ja schon wirklich auf dem Weg in diese Profession, in diese zusätzliche Profession, die ich angesprochen habe. Lass mich aber vorher noch einen Zwischenstopp machen. Was waren denn deine deine wichtigen Selbstermächtigungserfahrungen dann innerhalb dieses Betriebs? Weil ich nehme mal an, genau diese Erfahrungen braucht man, dass man überhaupt drinnen bleiben kann, oder?
Selbstermächtigung, da habe ich immer ein bisschen ein Problem mit dem Begriff, weil Selbstermächtigung vermittelt mir die Illusion, dass ich vollkommen autonom handeln kann. Ich befinde mich aber immer in Beziehung zu anderen Menschen und zu den jeweiligen Machtverhältnissen. Das heißt, also ich agiere nicht in einem luftleeren Raum. Das heißt, also gerade, vielleicht kann man es am Beispiel von einer marginalisierten Person, wenn man ihr sagt, du kannst dich ja selbst ermächtigen, sie ist abhängig oft von viel größeren Verflechtungen und Verknüpfungen und manches Mal ist eine Wandlung und eine Veränderung notwendig, also eine tiefgreifende Verwandlung und Veränderung notwendig im System selbst. Das heißt, bei diesem Begriff Selbstermächtigung, der schürt bei mir auch Erwartungen, die der Einzelne zum Teil gar nicht erfüllen kann, ja, und lädt auch einen unglaublichen Druck auf den Einzelnen, dass nur ich für mein Schicksal verantwortlich bin. Ich bin aber Teil eines größeren Ganzen und ich muss auch mir bewusst werden, welche Position habe ich denn jetzt gerade und welche Position hat der andere. Also ich glaube, als erster Schritt, bevor ich mich selbst ermächtigen kann, brauche ich mal eine Bewusstwerdung. Und dann kann man vielleicht gibt es so eine Art wie kooperative Selbstermächtigung, aber ich möchte den Begriff fast eigentlich weglassen, weil es wirklich ein schrittweises sich annähern ist an das, wo man hinkommen kann. Und es ist nie unabhängig zu treffen von dem System, in dem ich mich befinde, weil Macht ist nicht nur individuell, Macht ist auch immer strukturell. Ich habe auch dasselbe Problem mit Augenhöhe. Augenhöhe wird meistens von den Personen gesagt, die in der Machtposition sind. Lass uns doch auf Augenhöhe begegnen. Selbstverständlich ist man für eine Gleichwertigkeit. Aber es geht nicht, wenn man sozusagen immer es wird Macht einfach wahnsinnig verschleiert. Oder dieser, bei uns in unserer Branche, dieser Begriff der Theaterfamilien, Berufsfamilien. Der Begriff an und für sich ist völlig paradox, weil eine Familie vermittelt mir sofort den Eindruck, dass alle gleichwertig sind. Aber es gibt Hierarchien, die gibt es. Es gibt Entscheidungsträger. Und gerade so in Familienbetrieben oder eben in der Theaterfamilie, da werden dann auch Loyalitäten außerhalb der Berufszeit dann plötzlich sind dann gefragt, kannst du das machen und das und das und das machen? Und das führt oft, muss nicht, aber oft zur emotionalen Ausbeutung. Das führt oft zu einer wahnsinnigen Überforderung. Und wenn wir bei Unternehmen ansetzen würden, dann gibt es die agilen Strukturen, es gibt die Matrix-Strukturen. Das sind alle Strukturen, wo sich Menschen zum Teil, es kann gut gehen, aber ich erlebe es zum Teil anders, eben in dem Training, auf das wir noch zu sprechen kommen, weil die Verantwortlichkeiten völlig diffus verteilt sind und man weiß nicht, wer ist jetzt eigentlich mein Auftraggeber, wem muss ich jetzt eigentlich, was habe ich zu welchem Zeitpunkt wem gegenüber zu erledigen. Es gibt dann oft die inoffiziellen Anführer und die inoffiziellen dominanten Persönlichkeiten. Fehlentscheidungen können oft überhaupt nicht nachvollziehbar werden. Also da gibt es ein sehr hohes Risiko bei den Begrifflichkeiten, glaube ich, gibt es ein hohes Risiko, Macht auch zu verschleiern.
Aus dem, was du jetzt gesagt hast, kann ich gut ableiten, dass du versucht hast, ein weiteres Feld aufzumachen, das dich nicht nur unmittelbar beschränkt eben auf die Rolle als Regisseurin. Ja, kannst du irgendwie dann einen Zeitpunkt oder eine konkrete Motivlage festmachen, wo du gesagt hast, das reicht mir nicht mehr? Ich will nicht nur ein selbstreflektierter Mensch sein, der die Macht erkennt und damit umgeht, sondern ich möchte auch ein Mensch sein, der anderen beibringt, dieses Machtbewusstsein für sich zu etablieren und auch einzusetzen.
Wie gesagt, ich habe selber hier verschiedenste Situationen erlebt, die mich lehren haben lassen und lernen haben lassen. Und ich habe mich dann tatsächlich auch angefangen, wirklich mit dem Thema Macht genau auseinanderzusetzen. Also nicht nur wegzuschieben, sondern einfach direkt wirklich ganz proaktiv auseinanderzusetzen. Und überhaupt vor dieser Beschäftigung steht für mich prinzipiell, das hat für mich mit jeder Erweiterung meiner Qualifikation oder meiner Quellformation und Quellberuf sozusagen zu tun. Ich interessiere mich einfach prinzipiell für den Mensch und das, was ihn ausmacht und wie er sich in Beziehung setzt zu anderen. Egal in welcher Konstellation, ob das auf der Bühne ist oder eben ob das in einem Raum ist, wie wir den dann später entwickelt haben. Also, und in dieser Beschäftigung habe ich einen Wirtschaftscoach kennengelernt und Psychotherapeutin, die Christine Bajelinek.
Das war eine. War schon zu Gast hier?
Genau, die war auch zu Gast hier. Und sie hat uns, also mir und dem Matthias Mamedow, Schauspieler, der ja ursprünglich aus dem, also er war Skispringer im ÖSV-Kader, also er bringt sehr viel aus der Sportpsychologie mit und aus dieser Erfahrung mit. Heute Schauspieler bei im Simpel, vorher im Volkstheater. Und wir beide haben uns angefangen, sehr stark damit auseinanderzusetzen und haben dann eben die Gelegenheit bekommen, an einem im Rahmen eines Wirtschaftstrainings mit Führungskräften aus dem gehobenen Management zu arbeiten zum Thema Präsenz und Status. Wir sind dieser Einladung mit sehr viel Neugierde erstmal gefolgt und haben aber sehr schnell auch festgestellt, wie effizient und wie viel Freude es auch macht, aus unserer Erfahrung und aus unserem Erfahrungsschatz sozusagen, hier mit Menschen zu arbeiten, die gar nicht so sehr ein Bewusstsein davon haben, was es heißt, einen Raum zu betreten, was es heißt, Status zu leben auch und im Status zu agieren. Und aus dieser Erfahrung heraus sind dann mehrere Möglichkeiten entstanden und so haben wir jetzt knapp fast die letzten 6, 7 Jahre an einem Format gearbeitet, mittlerweile recht erfolgreich auch, das sich wahnsinnig gut in die Praxis umsetzen lässt.
Das ist eben dieses genannte Pokerface-Training. Kannst du mir beschreiben, was eigentlich die Anwendungsfelder sind? Also ich habe mich ja da eingelesen, aber wir haben ja irgendwann einmal eigentlich aus dem Nichts heraus begonnen, über dieses Thema zu sprechen. Also wir waren ursprünglich ganz normal in unserer Kulturbubble verhaftet und haben uns über Kunst und Kultur ausgetauscht. Dann bist du mit dem Thema, hast das auf den Tisch gelegt, hast gesagt, das gibt es. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu antizipieren, was ist das eigentlich? Und so wird es den Hörerinnen und Hörern auch gehen.
Genau, also im Grunde ist es, wir haben aus Theater- und Filmmethoden, ja, also da geht es um Augenkontakt, da geht es eben um Mimik, um Gestik, um Körpersprache, haben wir Methoden entwickelt, wie man im beruflichen Alltag, und zwar auf nonverbaler Ebene, ja, dass wir arbeiten auf nonverbaler Ebene, wie man diese Methoden einfach ganz effizient integrieren kann. Und zwar, das Training läuft dann so ab, dass wir simulieren Situationen aus dem beruflichen Alltag und da kommt dann zum Beispiel ein Manager durch die gläserne Decke hindurch, schon längst durch und seit Jahren in einer Führungsposition und der sagt zum Beispiel zu uns, ich verstehe nicht, warum ich mit dem, was ich sage oder in den Verhandlungen, dass die Leute immer mit so einem schlechten Gefühl rausgehen. Also da gibt es ja auch, das führt ja auch noch zum anderen Punkt, dass nämlich viele Führungskräfte sich oft gar nicht bewusst sind, was sie aussenden, sondern nur ein diffuses Gefühl eben haben oder eben aus den Erfahrungen ableiten können, da stimmt irgendetwas nicht. Und dann beginnen wir eben, uns genau anzuschauen, was passiert denn hier körpersprachlich? Weil wir wissen ja ganz vieles, was wir in der Kommunikation von uns geben, spielt sich nicht auf der sprachlichen Ebene ab, sondern auf der körpersprachlichen Ebene. Ich bringe da immer das Beispiel, das finde ich ganz schön, wenn wir eine Wiederaufnahme haben im Theater, also sprich, ein Stück wurde schon länger nicht gespielt, sagen wir ein Jahr lang. Und wir treffen uns dann um den Tisch herum, also setzen uns hin und die Schauspieler versuchen sich und Schauspielerinnen versuchen sich zu erinnern, an den Text zu erinnern. Meistens, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit, da kommen schon Fetzen, aber nicht so, wie es einmal war. Dann betreten wir die Bühne und wenn die Inszenierung sinnhaft inszeniert wurde und wenn die Bewegungen und Abläufe eine Logik haben oder wenn das eben so so klar erarbeitet wurde, dann ist es mit, ich sage jetzt mal mit 99%iger Sicherheit so, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen sich ganz schnell an den Text wieder erinnern. Was will ich damit sagen? Wir speichern ganz vieles einfach im Körper ab und wir kommunizieren natürlich einfach über den Körper. Und jetzt in dem Fall, der Manager, der hat dann ist dann draufgekommen, also mit unserer in unseren Übungsabläufen, dass er wahnsinnig arrogant, seinen Kopf immer ganz, ganz weit oben hat, also ganz arrogant rüberkommt, auch in der ganzen Körperhaltung. Er hat sich wahnsinnig viel Raum genommen, also Arme nach links und rechts ausgestreckt, also gefühlte 4 Sessel in Anspruch genommen, überhaupt eine sehr eher männlich konnotierte Geste, dass man sich wahnsinnig viel Raum nimmt. Und er war gar nicht so sehr, also in der Argumentation war das gar nicht so sehr abschreckend, aber sozusagen all das, seine ganze Körperhaltung hat völlig was anderes erzählt. Und wir in unserem Training machen wir die Leute darauf aufmerksam, was sie eigentlich selber aussenden, dass man nicht immer nur auf den anderen, auf das Gegenüber schaut, sagt, der macht das und das und das und das, und mit dem Zeigefinger, es ist immer ganz einfach zu sagen, das beklagen, sondern mal anschauen, was sende denn eigentlich ich aus? Wie schaue ich denn in dem Moment, wenn ich irgendwie diese und jene Botschaft transportieren will? Und diese Aufmerksamkeit und dieses Bewusstsein, das ist wie eine andere Sprache lernen. Es ist fast wie ein anderes Vokabular lernen und sich mit dem vertraut zu machen. Und dann üben wir das und proben das in verschiedensten Situationen. Wir simulieren Situationen richtig an, damit man das auch direkt in den Körper hineinkriegt.
Ich begebe mich jetzt in die Rolle des Advokaten des Teufels und habe dazu 2 Fragen. Mhm. Frage 1, das sind ja im Prinzip, ich verstehe das, aber das sind ja Äußerlichkeiten, Körpersprache oder wenn ich nach einem gewissen Schema vorgehe. Ist es dann nicht so, dass du einfach nur etwas kaschierst, was sich innen drin nicht verändert, aber veränderungswürdig wäre? Also zum Beispiel, was ist, wenn die Haltung des Managers, die du angesprochen hast, aus genau diesem Selbstbewusstsein heraus entsteht und damit eigentlich ja authentisch ist, richtig ist? Und du hilfst ihm nur, quasi die Menschen so zu manipulieren, dass sie das nicht mehr sehen. Wie würdest du auf diesen Vorwurf reagieren?
Das sind sehr schwerwiegende Vorwürfe. Nein, da müssten wir verschiedenste Begriffe erstmal klären. Und zweitens, wenn das eine bedingte das andere. Das Gefühl, ja, dass jetzt der Manager oder wer auch immer, ja, hier mitbringt, es deckt sich ja ganz, ganz oft mit dem Drang, etwas anderes zu wollen. Das ist ganz ein entscheidender Punkt, ja. Und hier wird auch nichts manipuliert. Wir sagen auch immer, es gibt kein Ausmerzen von Schwächen, ja. Da gibt's keine Schwächen oder Stärken in dem Sinn. Es kommt immer darauf an, wie und wann man etwas richtig einsetzt. Und ganz wesentlich zu beachten, und das darf man nicht ignorieren oder auch nicht ausblenden, wir spielen alle verschiedenste Rollen. Wir haben nicht, und das meinte ich auch mit den Schauplätzen ganz am Anfang, ich glaube, es ist ganz wichtig zu differenzieren, wo befinden wir uns gerade? In welcher Situation oder in welcher Rolle agiere ich gerade? Das ist ja genau das Problem, wenn ich immer glaube, ich muss alles in einem, alle Möglichkeiten, die ich habe, als Mensch zur Verfügung habe, in einem Moment vollkommen in mir integrieren. Es hilft erstmal, die Rollen auseinander zu dividieren. Und was ich beobachte, ist, dass das eine folgt auf das nächste dann. Und das ist kein Manipulieren, sondern ist eigentlich eine Hilfestellung, um sich viel klarer auf das zu konzentrieren, was gerade eigentlich im Moment Sache ist.
Gut, und jetzt kommt meine 2. Frage. Ich kenne ja ein bisschen unsere Pappenheimer.
Wen meinst du damit?
Na, die Menschen, die in der Kunst und Kultur tätig sind und arbeiten.
Aha, Pappenheimer.
Naja, sagt man so, oder?
Ich weiß nicht. Sagst du.
Und ich habe jetzt folgende Frage. Wie würdest du dem Vorwurf begegnen, dass das, was du da machst, gerade eine neoliberale Ausbeutung von künstlerischem Ausdruck ist?
sehe ich überhaupt nicht so. Wer sagt, dass eine Form der Bühnenmethode, also Schauspiel und Inszenierungsmethoden, dass das nur in das Theater gehört? Wer sagt das? Also, und vor allem diese Identifikation nur sozusagen mit einem Bereich ist doch völlig viel zu kurz gegriffen. Also ich glaube, wir müssten viel mehr daran denken, dass gewisse Dinge viel mehr bieten als in dem, wo sie verhaftet sind. Und außerdem glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch diese Felder so weit wie möglich aufzumachen. Also Kunst hat eine katharsische Wirkung. Warum nur auf einer Bühne das denken? Ich habe erst vor kurzem einen sehr interessanten Psychotherapeuten kennengelernt, der hat über 10 Jahre lang philosophisches Kino für Patienten, also psychisch kranke Patienten angeboten und hat das unglaublich auf eine spannende Art und Weise auch erzählt, was da passiert ist. Also wieso alles nur in einem so engen Rahmen denken? Ich glaube, das ist überhaupt das Problem, dass wir uns überidentifizieren mit unserem eigenen Selbstbild. Und ich muss gestehen, es war für mich auch ein interessanter Prozess, sozusagen das, was auf der Bühne eingesetzt wird und was man sich so hart auch erarbeitet hat und das dann sozusagen auch hinauszutragen. Aber was das absolut Beglückende ist, ist, dass man so effizient auch den Leuten auch helfen kann. Dass man wirklich, und daraus ergibt sich auch ein großer Sinn oder eine Sinnerweiterung, würde ich sagen.
Lass uns über die Zielgruppe reden. Wenn ich dich jetzt aber richtig verstanden habe, beschränkt sich das Angebot nicht nur auf das Naheliegendste, also dass ich mich jetzt als Mensch in den Mühlen eines zum Beispiel Theaters in das Machttraining reinbegebe, sondern dass ihr auch bewusst sagst, nein, das hat überhaupt nichts mit irgendeiner speziellen Branche zu tun. Ich kann aus jedweder Branche zu euch kommen und dieses Angebot wahrnehmen. Das habe ich richtig verstanden, oder?
Das stimmt. Wir haben es bis jetzt haben wir das sehr stark, einfach weil wir auch so begonnen haben. Ja, das hat ein bisschen, mit dem Ausgangspunkt und mit den Gelegenheiten zu tun gehabt. Also wir haben das sehr stark für Führungskräfte einfach angelegt. Aber wir kriegen auch Anfragen natürlich von Menschen, die prinzipiell mit Machtspielen und Machtsituationen einfach zu tun haben. Und ich erweitere ja, oder wir sind gerade dabei, auch das gesamte Programm auch zu erweitern, zu einem weitläufigeren Begriff, nämlich die Bühne der Macht, die in Zukunft eine Plattform und ein Format ist, wo einfach Machtmechanismen dargestellt werden, mit allem, was dazugehört, Mimik, Gestik, Körpersprache, auch Inszenierung der Kleidung, Inszenierung der Räume, was ich schon angesprochen habe, wo wir auch mit verschiedenen Spezialisten in Zukunft zusammenarbeiten wollen, also wirklich aus unterschiedlichen Bereichen und sehr interdisziplinär auch arbeiten wollen. Und das Wichtigste ist einfach, dass, also unser wichtigster Gedanke dabei ist, dass man in ein selbstbewusstes oder vielleicht besser gesagt in ein reflektiertes, bewusstes Handeln kommt, ja, und in ein kompetentes Handeln. Das finde ich ganz, ganz wichtig im Sinne der eigenen Zielvorstellung, also was man eben tun will. Ja.
Es gibt ja ein Feld, das gemeinhin stark mit dem Thema Macht in Verbindung gebracht wird, nämlich die Politik. Und in der Politik gibt es aber auch oft tatsächlich den Vorwurf, dass da jemand overcoached ist, sozusagen. Also zu viel offenbar in sein rhetorisches Training investiert hat, weil sich jeder Absatz und jede Replik wie ein einstudiertes strategisches Instrument anfühlt. Wie schafft man es, dass genau das eben nicht passiert in so einem Training?
Mhm. Ein ganz konkretes Beispiel, wir arbeiten nicht mit Kamera. Wir arbeiten deshalb nicht mit Kamera, weil es letztendlich auch um ein Gefühl geht, das man für seinen eigenen Körper herstellen muss. Es geht um eine Schärfung der Selbstwahrnehmung in erster Linie. Und wenn ich weiß das auch von Schauspielern, Schauspielerinnen, auch von mir selber, von vielen Menschen, wenn sie sich auf der Leinwand sehen, sind sie erstmal damit beschäftigt, wie ist das Augenlid, wie schaut meine Nase aus und wie schaue ich überhaupt aus. Da kommt man gar nicht hin zu dem, dass man sich selber irgendwie jetzt realistisch wahrnehmen kann. Und das ist mal ganz ein wichtiger Punkt, dass wir alles, was wir tun, dass das wirklich wie eine Art von, ja, es ist eine Schärfung der Wahrnehmung, wie ich mit meinem Körper bin und wie ich mit meinem Körper umgehe. Und ich habe ja vorgesagt, es gibt keine Schwächen. Es gibt nicht, dass wir jetzt jemanden antrainieren, du musst jetzt so und so und so schauen, sondern das sind Hilfestellungen, wie ich es schaffe, in gewissen Machtsituationen, zum Beispiel wir beide schauen uns jetzt an, und viele Menschen haben die Schwierigkeit, überhaupt einen Blick zu halten. Da geht es nicht um Verstellung oder dass ich mich jetzt versuche, vollkommen als ein undurchlässiges Objekt versuche, selbst zu inszenieren, sondern es geht darum, dass ich Hilfestellungen kriege, in Machtsituationen erstmal die zu lesen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Das Lesen, ja, das habe ich vorher gemeint, ganz am Anfang gemeint, mit dem tiefen Sessel. Ja, wenn man das nicht lesen kann, was sich hier abspielt, dann habe ich das Gefühl, boah, jetzt war ich so schlecht in der Verhandlung und ich habe das so, also es ist immer, es wird alles sozusagen, man lädt sich wahnsinnig viel selber auf.
Es ist wie ein Filter dann.
Es ist wie ein Filter und diesen Filter ist ganz super, was du sagst, der Filter, es ist, und, oder wie ein Schleier, ich würde fast sagen wie ein Schleier, den man langsam wegzieht und plötzlich wird das Bild klar und das ist ganz ein wesentlicher Unterschied, ob ich jemanden vollkommen unnatürlich zu einer Puppe hin trainiere, die natürlich vollkommen unauthentisch wirkt, wobei das Wort authentisch, da könnte man auch länger drüber reden, aber es geht vielmehr darum, dass wir Menschen, die Angriffen ausgesetzt sind, die ein Problem haben, in gewissen Machtsituationen zu agieren, dass wir denen erstmal den Schleier langsam wegziehen. Und ich kann dir sagen, Schock ist vielleicht zu viel, aber es ist wirklich ein großes Umdenken der Leute, weil sie plötzlich sagen, mein Gott, ich habe das überhaupt gar nicht so sehen können. Und was passiert nämlich, wenn man Machtsituationen oder solche Situationen, wo Machtspiele oder wo Menschen, die in Macht sind, in Machtpositionen sind, wenn die das einfach schlecht ausspielen und schlecht benutzen, wenn das plötzlich gesehen wird, was passiert dann? Dann kann ich das einordnen. Es ist nicht mehr so, dass ich nach Hause gehe und sage, boah, was mir heute wieder alles und das und das und das. Der Leidensdruck, und das kann ich aus Erfahrung jetzt sagen, aus Erfahrung mit den Menschen, mit denen wir gearbeitet haben und auch von mir selbst, seit ich mich mit dem Thema so intensiv beschäftige, es ist nicht mehr so diffus und so vollkommen nebulös, sondern ich kann es benennen. Ich kann es benennen und das ist mal der ganz ein wichtiger Schritt. Und es passiert nämlich das, dass plötzlich sich völlig andere Räume frei machen. Nämlich, ich komme nämlich nicht mehr nach Hause und rede stundenlang über das, was mir passiert ist, sondern ich kann es gleich festmachen. Und in Folge habe ich dann vielleicht auch mehr Zeit und letztendlich auch mehr Konzentration, mich auf das zu konzentrieren, was wirklich meine Aufgabe ist. Nämlich in meinem Fall auf eine Inszenierung, in anderen Fällen auf das und das und das. Letztendlich ist es eine Erleichterung, für die betroffenen Personen mit gewissen Machtsituationen umzugehen. Und das ist ganz ein wesentlicher Punkt. Ja. Also
was mir aufgefallen ist, wie ich mir so die Eckpfeiler eures Programms durchgelesen habe, dass irgendwann mal auch der Begriff des Open Face zutage tritt. Ich stelle mir davor, dass das der Moment ist, wo ich mich klar und offen zeige. Was ist der Unterschied, also jetzt in der schnellen Assoziation, warum braucht es dieses Open Face in eurem Training und was ist dann der Unterschied zum Poker Face und wie weiß ich, ob ich jetzt ein Poker Face aussetzen muss oder das Open Face?
Poker Face zum Beispiel, du hast es mit einer sehr machtbewussten Person zu tun, du verhandelst und diese Person bietet dir irgendetwas an, ja, was mit dem du nicht zufrieden bist. Und jetzt sehe ich die Emotion in deinem Gesicht, direkt. Das ist nicht unbedingt gewinnbringend für dich in dieser Situation. Es ist eine Art Strategie und eine Hilfestellung, da gibt es einfach Hilfestellungen, wie man auf diese Situation reagieren kann, dass nicht jede Emotion in deinem Gesicht abbildet, also zu sehen ist. Das ist eine Verhandlung mit einer Person, die das ausspielt, kann das sehr, sehr hilfreich sein. Es gibt aber die andere Situation, Leute, die es überhaupt nicht schaffen, eine Beziehung irgendwo herzustellen, die es schon so gewohnt sind, in einem vollkommen fast abgeschotteten Blickkontakt zu sein mit den Menschen, dass man hier auch wieder es schafft auch wieder ein Gefühl herzustellen für den anderen. Und da arbeiten wir fast im Gegenteil, ja, dass es eben sehr wohl möglich ist, einfach jemanden anzuschauen und auch hier eine Emotion zu zeigen. Und letztendlich spiegelt es ja nur wieder, wie amputiert man zum Teil in den Gefühlen ist oder wie sehr man den Zugang zum Gefühl auch verloren hat und zu einem natürlichen Gefühl und letztendlich zu einem natürlichen Umgang miteinander.
Für mich stellt sich da, wenn du mir das jetzt beschreibst, noch eine andere, wirklich ganz wichtige Frage. Was macht dieser professionelle Strang mit deiner künstlerischen Identität? Fühlst du, und auch mit der, natürlich, wir sprechen auch immer von der Außenwahrnehmung, was macht's mit deiner Umgebung, die immer mehr mitbekommt, dass es da noch ein anderes Standbein gibt? Gibt es da Probleme, dass die sagen, die nehme ich jetzt nicht mehr so ernst oder so?
Wieso meinst du nicht ernst? Ich erfahre das Gegenteil nämlich.
Ich könnte es gar nicht festmachen. Das wäre so, ich beschreibe jetzt mache ich Open Face, ja, ich beschreibe so, was so meine Gefühlslagen wären. Ich würde mir denken, jetzt sehen die, ich mache irgendwas anderes, was nichts mit Kunst zu tun hat und jetzt werde ich ausgeschlossen.
Letztendlich hat alles ganz, also das so, zu so einer Meinung, glaube ich, könnte man dann kommen, wenn man alles so voneinander getrennt sieht. Und was mich, weil du fragst, was macht es mit mir? Für mich ist es eine absolut bereichernd, weil es eine Erweiterung ist von dem, was ich bereits gelernt habe und was ich schon erfolgreich auf der Bühne umgesetzt habe und weiter umsetzen werde. Es schafft eine Erweiterung des Bewusstseins und eine Erweiterung der Möglichkeiten. Also ich gehe auf Stücke mittlerweile noch mehr ganz anders zu und das ist eine Weiterentwicklung und es kann nichts Besseres sein als das, dass man seinen Gedankenspielraum und letztendlich Handlungsspielraum erweitert. Und das andere ist, dass es eben, es hat alles miteinander zu tun. Warum? Wenn ich im Theater es schaffe, jemanden zu berühren mit dem, was ich zeige. Und da möchte ich noch was hinzufügen vor, weil wir über Macht gesprochen haben, ja. Es gibt ja auch, da fällt mir jetzt gerade noch was ein. Du musst mich jetzt dann nachher dran erinnern, was ich vorher sagen wollte. Aber das wollte ich noch sagen. Es gibt ja auch die Macht der Produktion selber, dem Publikum gegenüber. Nämlich, wie zeigt sich die? Indem ich als Zuschauer drinnen sitze und ich fühle mich überhaupt nicht eingeladen zu dem, was hier gezeigt wird. Mir kommt es vor, als das ist ein abgeschlossener Raum, die haben hier ihre Witze, die sind irgendwo stecken geblieben im Probenprozess Woche 5 oder wie auch immer, so kann man das oft gar nicht festmachen. Aber ich fühle mich, nicht ich, aber als Zuschauer kann, also ich auch manches Mal, aber als Zuschauer kann man auch die Macht der Produktion selbst auch spüren. Oder die Macht von großen Häusern oder Hochkultur, wie ich immer. Da muss ich immer an ein Erlebnis denken. Als ich in Salzburg inszeniert habe, in den Salzburger Festspielen, kamen verschiedene Leute vom Land, ja, die ich auch kenne, und die sind angereist und das Erste, was war, dass sie gesagt haben, hoffentlich verstehen wir da was. Also hoffentlich kapieren wir das, was ihr da macht. Ja? Also das war so eine Ehrfurcht vor diesem großen Betrieb der Hochkultur. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die da waren. Dann haben sie die Inszenierung angeschaut und an diesem Abend saß auch eine sehr renommierte Filmschauspielerin drinnen, mit der ich später in Paris gearbeitet habe, Amira Kassar. Und an diesem Abend ist etwas passiert, natürlich ein glückliche Führung, kann man auch sagen. Aber es hat natürlich auch was zu tun mit dem Abend selber, glaube ich, dennoch, dass sie herausgekommen sind nach und gesagt haben, wir haben gelacht und geweint gleichzeitig. Und auch die Filmschauspielerin, die völlig andere Seherfahrungen hatte und hat, fand es auch gut. Und irgendwie gab es da so eine Verbindung miteinander, die mich von Anfang an eigentlich erstens geleitet hat, ja, also relativ oder soweit es geht breit zu denken und nicht nur für eine kleine Gruppe oder im schlimmsten Fall nur für mich selbst. Und jetzt, um zurückzukommen auf das, was macht das eine mit dem anderen? Ich glaube, wir sollten viel mehr verbindend denken und nicht denken, mein Selbstbild ist nur als Regisseurin, nur ich bleibe Regisseurin, ich agiere auch im Übrigen nur als Regisseurin heraus. Also wir bezeichnen uns auch nicht Coach oder wie auch immer, sondern unsere Formation ist die Bühne und unsere Kenntnisse beziehen wir aus der Bühne. Und am Ende des Tages geht es doch darum, den Menschen aufzuzeigen, in welche kompetente Handlungsweise sie kommen können. Und nur wenn ich selber imstande bin, etwas zu tun, weil ich kann dokumentieren, ich kann die Klage dokumentieren, alles, was mir widerfahren ist, auch ein wichtiger Prozess, im Übrigen ganz, ganz wichtig. Ich sage gar nicht, dass es nicht wichtig ist. Aber am Ende des Tages, glaube ich, stellt sich mehr Sinn ein für jeden Einzelnen, wenn er in ein Handeln kommt, das ihn selber voranbringt. Und da sehe ich keinen großen Unterschied zwischen Bühne und Menschen, die Fragen haben in ihrem beruflichen Leben.
Liebe Cornelia, das war aus meiner Sicht ein episches Schlusswort. Ich werde mir jetzt demnächst überlegen, ob ich bei dir so ein Training buche.
Ja, das freut mich.
Damit da mal was weitergeht.
Bist herzlich eingeladen.
Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Dankeschön.
Danke, dass ihr beim Bühneneingang vorbeigeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, in eurem Netzwerk teilt und auf der Plattform eures Vertrauens mit 5 Sternen bewertet. Feedback und Geschichten aus dem Inneren des Kulturbetriebs sind natürlich herzlich willkommen. Schreibt mir am besten eine E-Mail. Die Adresse findet ihr auf www.bühneneingang.at, Bühneneingang mit UE. Alle Nachrichten werden natürlich streng vertraulich behandelt. Dort auf www.bühneneingang.at gibt es auch einen Link zu Steady. Mit einer Steady-Mitgliedschaft könnt ihr diesen Podcast unterstützen und habt ein garantiert werbefreies Hörerlebnis. Außerdem lasse ich mir immer wieder neue Packages für Mitglieder einfallen. In diesem Sinne, bis hoffentlich bald am Bühneneingang. Missing Link.